wenn ich jetzt anfange, wieder drüber reden, es ist immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling.
Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges.
Aber es hat sicher Stoff dahinter.
Unser sportlicher Stammtisch.
Wieder Gänsehaut, voll geil.
Mittendrin steht nur der Ball. Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und heute haben wir einen sogenannten Repeat Offender bei uns zu Gast. Thomas Hönekel gibt uns nach Folge 56 und Folge 85 heute wieder die Ehre und spricht mit uns über allerhand Dinge. Aus Erfahrung wissen wir natürlich, dass er bis zu einem gewissen Grad eine Unguided Missile sein kann und trotzdem probieren wir, einige brennende Fragen beantwortet zu bekommen. Und nicht zu sehr vom Thema abzuschweifen. Herzlich willkommen, Thomas Hönekel.
Danke, Markus, für die Einladung. Grüß euch.
Bevor wir starten, gibt es wieder einen Hinweis. Diese Folge ist unterstützt durch Livest. Livest ist seit Jahren und Jahrzehnten durch das Sponsoring der Black Wings, der Eishockey-Akademie, der Landesligen und vielen weiteren Eishockey-Vereinen ein treuer Partner des Eishockeysports in Oberösterreich. Und genau solche Partner braucht es, um den besten Sport dieser Welt ausüben zu können. Im Namen der Oberösterreichischen Nachrichten sagen wir ein herzliches Danke für die Kooperation. So, und damit gehen wir rein ins Gespräch. Wir starten bei der banalen Startfrage oder wir bleiben in unserem Podcast bei der banalen Startfrage. Thomas, wie geht es dir?
Sehr gut, wirklich. Ich habe einen tollen Sommer bis jetzt gehabt. Gute Zeit mit der Familie und mit Freunden verbringen können. Habe mich gut auf die Saison vorbereiten können. Also ich glaube, alles in allem sehr zufriedenstellend bis jetzt.
Nach der Vertragsverlängerung von Andreas Christler und jener von Gerd Kragel ist auf der To-Do-Liste der Blackwings eigentlich nur noch ein Name oben, das ist deiner. Und darum kommen wir heute an einer ganz entscheidenden Frage nicht vorbei. Und um ein reibungsloses Gespräch für die Zuhörer führen zu können, in dem Wissen, bleibt er oder bleibt er nicht, stelle ich die Frage jetzt gleich. Wirst du den Blackwings in der kommenden Saison treu bleiben?
Ja. Absolut, ich freue mich sehr. Ich bin auch sehr dankbar für die Gelegenheit, nochmal eine Saison für die Black Wings absolvieren zu dürfen und bin gespannt, was die nächsten 8 bis 9,5 Monate bringen.
Ja, 9,5 wäre uns ganz recht, muss man sagen. So Mitte April, das
wäre super, oder?
Ja, das hätte was. Dann dürfen wir zu dieser Entscheidung natürlich gratulieren. Du gehst in deine 19. Saison, in der du Einsätze in der höchsten Liga des Landes haben wirst oder erwartet werden dürfen. 19 Saisonen, wie klingt das?
Schon irgendwie cool, oder? Knapp 2 Jahrzehnte.
Voll cool. Es gibt im Prinzip nur einen, nämlich Andi Christler, der geht in die 20. Saison, der noch mehr Erfahrung hat in dieser Liga. Wenn wir jetzt auf die Vertragsunterzeichnung zu sprechen kommen, was sind dir in einem, mit so viel Erfahrung, was sind dir wichtige Dinge bei der Vertragsunterzeichnung? Wichtige Parameter?
Ja, das ist immer so ein bisschen eine schwierige Frage. Es hängt immer davon ab, wie man vom Verein wahrgenommen wird, wie man sich selber in der Position, die man vom Verein bekommt, selber wahrnimmt. Aber ich glaube, das Wichtigste bei Verhandlungen ist, man muss sich so gut wie es geht auf Augenhöhe unterhalten können. Dadurch vermeidet man viele Probleme im Nachhinein. Es werden nie beide Parteien zu 100% glücklich sein. Von dem Vertrag habe ich bis jetzt nichts gehört. Aber wenn man respektvoll und gesittet miteinander redet, ist das, glaube ich, das Wichtigste, um eine fruchtbare Zusammenarbeit zu gewährleisten.
Es geht wahrscheinlich um ein gewisses Respekt gegenüber.
Respekt, Wertschätzung, nicht nur dem Spieler gegenüber, sondern auch dem Verein gegenüber. Mhm. Weil es ist trotzdem immer wieder Vertrauen und es ist immer wieder ein Kompliment und ein Lob, wenn sich ein Verein immer wieder für einen entscheidet. Mhm. Speziell in meiner Situation, wo es jetzt viele Einjahrsverträge waren, die letzten Jahre. Und das ist immer wieder ein Prüfstein, den man trotzdem bestanden hat, der einen auch wieder stolz machen kann. Und das dann noch mit einer Prise Respekt und Ehrlichkeit abzurunden in einer Verhandlung ist ja alles, was man sich erwarten kann.
Wie kann man sich das als Laie jetzt vorstellen? Sitzt du da selber bei den Verhandlungen mit dabei? macht das alles ein möglicher Agent oder macht das, wie schaut das aus?
Ich habe mein Leben lang einen Agenten gehabt, aus zwei einfachen Gründen. Mein Agent verdient Geld damit, dass er Einblick in die Liga hat, nicht nur in meinen Verein. Er weiß, wie er mich monetär positionieren kann, was absurd ist, was absolut realistisch ist. Und zweitens, auch wenn es dann einmal zu einer Debatte oder zu einem Streit oder was kommen soll, bin ich nicht involviert. Mhm. Das heißt, wir können immer zurück aufs Eis gehen und die Fronten, die das sich ausmachen, stehen nicht mit am Eis, idealerweise. Mhm. Ich habe mich immer am wohlsten dabei gefühlt, weil es kann dann nie die Ungemach, die vielleicht bei gewissen Verhandlungsetappen aufkommt, mit in die Saison genommen werden. Mhm. Man spielt weniger.
Man ist unbefangener.
Unzufrieden. Das kann immer zurückfallen. Man ist unbefangener, so wie du das gerade richtig zusammengefasst hast.
Genau. Für die Vertragsunterzeichnung muss natürlich auch das Umfeld passen. Wie wichtig ist in der Hinsicht, wie es deiner Familie in Linz gefällt? Und gefällt sie?
Absolut. Linz ist für meine Tochter eigentlich ist zu Hause. Sie war ein Jahr, als wir nach Linz gezogen sind. Also im Endeffekt kennt sie Linz mehr wie alles andere in Österreich. Und die Frau fühlt sich wohl, ich fühle mich wohl, die Tochter fühlt sich wohl. Ist an dem Punkt, wo ich in meiner Karriere stehe, eins von den wichtigsten Argumenten für eine weitere Verlängerung aus meiner Position raus.
Mhm. Deine Frau Miriam wird nachgesagt, dass sie sich sehr in der Gemeinschaft der Spielerfrauen einbringt. Inwiefern hat sie persönlich auch, inwiefern hast du mit ihr darüber gesprochen? Oder musst du das gar nicht?
Ich glaube, nach so vielen Jahren, weil die Miriam hat ja alles mit mir durchgemacht. Wir haben uns in Salzburg kennengelernt, sie hat jede Station mit mir durchgemacht. Wir sind quer durch Österreich gezogen.
Villach, Graz,
Dornbirn, Linz, Salzburg. Mhm. Kurzzeitiges Intermezzo in Kaufbeuren.
Genau.
War nicht immer alles leicht, war nicht immer alles schön. Mhm. Wir haben super Zeiten gehabt und ich glaube, über die Zeit, die wir im Eishockey gemeinsam verbringen haben können, hat sie auch ein gewisses Selbstvertrauen und ein Verständnis dafür entwickeln können, wo Hilfe aus der zweiten Reihe wichtig ist. Und das haben wir eigentlich nie wirklich besprochen, aber sie tut gerne, sie hilft gerne und wenn es was zum Anpacken ist, ist sie eigentlich sehr verlässlich und dann auch da für einen Verein oder für Events, die geplant werden.
Ja, größter Respekt, muss man schon sagen. Mit deinem fünften Jahr in Linz bei den Blackwings zieht die Stadt Linz gleich mit deinen Stationen in Graz und deiner Zeit als Mitglied der ersten Mannschaft in Salzburg. Auf dem Zettel steht jetzt, wie zu Hause fühlst du dich hier? Wenn wir jetzt sagen, die Tochter kennt eigentlich nur Linz, wie geht's dem Papa?
Naja, daheim ist immer daheim. Zudem muss ich aber trotzdem auch sagen, durch das, dass 90% meiner Freunde und meiner Bekannten aus dem Eishockeykreis sind, gibt es für mich in dem Sinne kein Zurück nach Hause gehen, sondern es ist wieder ein frischer Start, falls wir irgendwann mal in Salzburg wieder enden. Aber das Umfeld, das der Verein hier in Linz auch schafft, auch im Sommer, wir sind viele von den Jungs da, wir trainieren gemeinsam, du fühlst dich nie alleine. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste auch für mich an einem Zuhause. Ich habe auch schon ein, zwei Jahre in meiner Karriere gehabt, wo ich ab letzten Saisonspiel dann noch zwei Wochen meine Teamkollegen um mich gehabt habe und dann war ich 4 Monate ganz auf mich alleine gestellt. Das hat auch seinen Charme, aber es fördert diese Nähe nicht so. Wenn man das ganze Jahr miteinander verbringt, wenn man sie regelmäßig auch in der Freizeit sieht, das ist einfach extrem wichtig dann, wenn man mal eine schlechte Phase unter der Saison hat.
Mhm. Wenn wir über Salzburg, über dein Daheim sprechen, sprechen wir da über die Stadt Salzburg oder bist du daheim im Pongau? Weil du stammst ja aus dem Pongau.
Ich bin nur im Pongau geboren. Meine Familie ist ursprünglich alle aus der Steiermark.
Aha.
Das heißt, die sind Zurgraste. Meine Eltern haben sich damals relativ jung mit einem kleinen Kind in Salzburg selbstständig gemacht.
Mhm.
Und der logische Zwischenstopp war Bischofshofen.
Mhm.
Und da bin ich dann auf die Welt gekommen. Im Endeffekt, da haben wir nur ein paar Jahre verbracht und eigentlich bin ich Stadt Salzburg.
Stadt Salzburg, okay. Wenn wir auf die kommende Saison vorausblicken ein bisschen, mit welche Ziele gehst du in diese Saison? Persönlich jetzt.
Persönlich? Ich glaube, wenn ich die gleiche Leistung einbringen kann, wenn ich uns helfen kann, weiterhin Spiele zu gewinnen. Und im Umfeld positiv bleiben kann und ein zusätzliches Augenpaar für die Jungs sein kann, habe ich, glaube ich, schon viel richtig gemacht. Man kann sie immer überall verbessern. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man die Sachen, für die man wirklich geholt wird, qualitativ gut macht und damit allen ein gutes Gefühl gibt. Präsent zu sein, einfach der Mannschaft zu vermitteln, ich bin vertrauenswürdig, ihr könnt euch auf mich verlassen, wenn es so sein sollte, und ich helfe auch, wenn ich nicht spiele. Ich glaube, es sind die für mich die wichtigsten Eckpfeiler an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Und da die Werte hochzuhalten, ist, glaube ich, schon ein Großteil der Miete.
Wird sich deine Rolle in der kommenden Saison, ist es schon besprochen worden, in irgendeiner Art und Weise verändern? Weil man ja auf der anderen Seite, du bist der 1B-Goalie, und man will jetzt wahrscheinlich den Martin Reder vielleicht noch ein bisschen weiter zur ersten Mannschaft vielleicht auch hinzuführen, sage ich jetzt einmal. Wird sich dadurch für dich irgendwas ändern?
Kann gut sein. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich bin sehr offen mit Martin, der Rasmus auch. Ich glaube, dass wir das auch mit Leon Sommer und mit Benedikt Oskar und vorher gleich gehalten haben. Mhm. Wir verlangen natürlich ein bisschen professionellen Respekt, aber wir sind offen, wir reden miteinander, es gibt keine Geheimnisse, und das sollte auch so sein, wenn man dem Verein ein bisschen was zurückgeben will. Das ist die nächste Generation, die Linz sich selber herangezogen hat. Der Penks macht so einen guten Job, dass die meisten eh abhauen. Und bis das bei Martin vielleicht einmal eines Tages soweit ist, werde ich ihm so gut wie geht helfen, und wenn er mich überholt, dann gratuliere. Dann hat der Penks einen super Job gemacht und der Martin auch, und das ist das Business. Bis jetzt habe ich es 19 Jahre vermeiden können, aber irgendwann wird der Tag kommen, und wenn, dann freue ich mich, dass es auch hart arbeitender und netter Bursche ist wie der Martin. Mhm.
Sprechen wir noch ein bisschen, und da, somit sind wir eigentlich beim zweiten Teil unseres Gesprächs ein bisschen angekommen, sprechen wir über die vergangene Saison. Vor allem wenn man jetzt das Kalenderjahr hernimmt, war es ja eine sehr bewegende Zeit für dich und für das Linzer Eishockey und eigentlich am Schluss dann auch für das österreichische Eishockey, wenn man an das Nationalteam denkt. Wir haben in dieser Phase, nämlich im Jänner, einmal in Folge 85 drüber sprechen können bei unserem Live-Auftritt im Hockey O'Clock Podcast bei der 200. Folge. Ich glaube, da darf ich Werbung machen. Der Hockey O'Clock Podcast geht auch weiter, obwohl Puls24 nicht mehr Rechteinhaber ist und der Martin Pfanner somit moderationstechnisch arbeitslos wahrscheinlich. Aber er wird den Podcast weiterführen, und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, nicht nur für uns in einem freundschaftlichen Verhältnis, sondern auch für alle Eishockey-begeisterten Hörer. Wenn wir an die vergangene Saison zurückdenken, sticht natürlich ein bisschen das Playoff heraus. Davor hat es bei dir eine Verletzung gegeben. Was war das für eine Verletzung, und wie bist du, hat es dich dann danach ein bisschen nur eingeschränkt oder bist du voll, hast du dich voll genesen können?
Es war eine, ich glaube, der richtige Ausdruck ist Meniskusrezession, glaube ich. Also mir ist ein Teil vom Meniskus entfernt worden, der beschädigt war.
Okay.
Im rechten Knie.
Operativ.
Eine Verletzung mit operativem Eingriff ist nie einfach, weil es ist einfach von außen dein Körper verändert worden. Es fühlt sich immer anders an, es fühlt sich immer komisch an. Man muss erst das Selbstvertrauen in seinen Bewegungsapparat wieder finden und zurückgelangen, dass man nicht darüber nachdenkt, das, was passiert ist. Das hat ein bisschen gedauert. Das war mein zweiter Eingriff mit sehr langer Pause dazwischen, zum Glück. Aber im Laufe im Fortlaufen der Saison habe ich mich eigentlich wieder zu 100% genesen gesehen. Und es gibt eigentlich nie einen guten Zeitpunkt für Verletzung. Von dem her muss man sie nehmen, wie die Würfel fallen. Mhm. Aber jede Verletzung bringt was Gutes mit sich.
Okay. Und in dem Fall war es das Gute?
Dass ich in meiner 18. Saison gemerkt habe, dass ich halbwegs durch die Saison eine Verletzung erleiden kann und trotzdem nur immer den Willen habe, viel Zeit zu investieren, um fit und zu 100% wieder zurückzukommen.
Großartig. So, dann sprechen wir über diese rekordverdächtigen oder eigentlich historischen Playoffs. Vor allem die Viertelfinalserie gegen Graz war ja durch diese ganzen Verlängerungen unglaublich. Man braucht da ein bisschen Zeit, selbst als Zuschauer oder Reporter, der mitverfolgt, bis dass man das Ganze sacken lassen kann und dann erst einmal realisiert, was da eigentlich passiert ist. Weil man in dieser Situation bist du dann ja eben auch als Fan, als Zusehender bist du ja in einem Flow drin, in einem Playoff-Modus drinnen quasi. Und da denkt man noch nicht so richtig nach, was da eigentlich passiert ist. Wie geht es euch damit? Oder wie geht es im Speziellen dir damit? Und wie lange hat es gedauert, bis du realisiert hast, was da eigentlich erreicht worden ist?
Ich glaube, dass das aus meiner Sicht und meiner Perspektive aus etwas früher gekommen ist, wie für die meisten anderen Spieler. Du verfolgst dir das trotzdem ein bisschen mit einer anderen Leidenschaft, vielleicht nicht so emotional, wie es am Eis dann oft werden kann. Ein bisschen nüchterner und analytischer eventuell. Aber das war schon cool, da dabei sein zu können und das live mitzuerleben können. Den Einsatz, die Willensstärke, die logistischen Aufwand, der hinter dem Ganzen gestanden ist, war beeindruckend. Ja. Ich glaube, dass man das gleiche Kompliment nur an Graz zurückgeben kann. Es war eine echt enge und interessante und spannende Serie mit vielen Momentumswechseln und ich glaube, dass das wieder nach ein paar Jahren ein sehr interessantes Ausrufezeichen im Viertelfinale in unserer Liga war.
Es war ja unglaublich, weil durch diese ganzen Overtime-Situationen ist das Ganze ja psychisch vor allem so fordernd und mental halt einfach fordernd, weil mit einem Fehler, mit einer Situation vieles schneller, viel, viel schneller vorbei sein hätte können. Was hat schlussendlich für euch diesen Erfolg gebracht? Gibt es ein Ding, gibt es eine Szene vielleicht, die da in Erinnerung ist, die entscheidend war?
Ich glaube, das kannst du bei so vielen Overtimes in zu kurzer Zeit und so vielen Schlüsselmomenten, Stangenschüsse auf beiden Seiten, Scheibe springt über Schläger, ein Tor aus dem Nix. Es waren so viele Situationen. Ich glaube, das Wichtigste für uns, dass wir als Gruppe gelernt haben, einfach weitermachen mit dem Glauben und dem Wissen, dass unser Weg der richtige ist, hat auf jeden Fall einen großen Unterschied gemacht. Wir haben unser Spiel nicht großartig verändert. Natürlich haben wir es angepasst. Das ist das in so einer persönlichen Zeit, in so vielen Spielen und so vielem Eishockey in so kurzer Zeit gegen den gleichen Gegner unvermeidlich. Aber unser Grundkonzept, unsere Vorgaben, wenn ich das so nennen darf, sind eingehalten worden und das hat uns zum Erfolg gebracht. Und ich glaube, das ist ein großer Lernprozess für jede Mannschaft. Und ich glaube, das war schlussendlich der ausschlaggebende Faktor für uns.
Immer wieder genannt worden ist natürlich auch die gute Stimmung in der Kabine, der Teamgeist, der geliebt worden ist in der Kabine. War das auch ein Mitgrund?
Definitiv, aber da komme ich wieder auf mein Argument von vorher zurück. Du kannst diese Stimmung, diese Positivität, auch wenn man 3-1 zurückliegt in einer Serie, nur aufrechterhalten, wenn man an sich selber glaubt und wenn man davon überzeugt ist, dass der Weg, den man geht, Erfolg bringen kann, wenn man es macht. Und das macht dann natürlich die Stimmung ganz andere, viel lockerer und jeder weiß, was seine Aufgabe ist. Unsicherheit schürt immer Aggression. Gerade in einem leistungsbezogenen Umfeld. Am Ende des Tages muss jeder um sich selber sich auch kümmern. Und das wird schwierig, wenn nicht alle auf der gleichen Seite der Waage stehen und davon überzeugt sind, dass das der richtige Weg ist.
Mhm. Dann sprechen wir noch ein bisschen über deinen Kollegen, den 1A-Goalie, Rasmus Tironen. Wie entscheidend war er für diesen Erfolgslauf?
Wie immer im Eishockey. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, die Parameter und die Statistiken ändern sich in den letzten Jahren immer ein wenig. Also Benchmarks, die man jetzt vor 5, 6, 7, 8 Jahren hernehmen hat können, sind nicht mehr so relevant wie gewisse andere Statistiken. Aber im Großen und Ganzen geht es trotzdem darum, wenn man sich auf seinen Rückhalt verlassen kann, auf den Torhüter verlassen kann, ist das einfach das Wichtigste. Wenn ein Verteidiger weiß, er kann einmal einen Fehler machen, er kriegt Hilfe. Wenn ein Stürmer nicht drüber nachdenken muss, ob er jetzt eine Offense, natürlich sollte man das nicht, aber...
Ja, natürlich.
Ich kriege Schimpf nachher vom Chef, wenn ich das jetzt nicht dazu sage. Dass man vielleicht einmal ein offensives Risiko nehmen kann, wenn das Spiel auch erfordert. Wenn man weiß, man hat einen Rückhalt, ändert das einfach auch viel. Es nimmt viel Druck von den Vorderleuten, die dann ihr Spiel spielen können und nicht... Ich glaube, wo ich hin will mit dem Ganzen ist, wenn jeder seinen Job gut macht, kann sich jeder auf seinen Job konzentrieren und seinem Mitspieler nebenan vertrauen, dass er seinen Job auch gut macht. Und das lässt alles einfach viel flüssiger und harmonischer wirken.
Vor allem in der Serie, in der Halbfinalserie gegen Klagenfurt und da wiederum vor allem im ersten Spiel war es ja unglaublich, was Rasmus Tironen gemacht hat. Ein Save aus dieser Partie, glaube ich, ist auch der Save des Jahres geworden. Im Finale ist er gegen sich selbst gestanden, gegen einen Save aus dem Playoff gegen Graz aus der Viertelfinalserie. Also es ist durchaus beeindruckend, was er da an Highlight-Reel-Saves herausgezaubert hat. Wie hast du ihn im täglichen Umgang erlebt? Wie hat er das, wie ist er mit der Situation umgegangen? Weil es ist ja für einen Torhüter, wenn man jetzt sechs Verlängerungen hintereinander erlebt, ist es doch vor allem für einen Goalie eine mentale, anspannende Situation wahrscheinlich.
Ich glaube, ich war noch nie selber in der Situation, also es ist jetzt nur Vermutung, ich habe mit dem Rasmus auch noch nicht dediziert über genau die Situation gesprochen, aber ich glaube, wenn das so regelmäßig passiert, in jedem Spiel fast schon zur Gewöhnlichkeit wird, verliert es ein bisschen die mentale Schärfe. Dafür fängt ab einem gewissen Zeitpunkt die physische Ermüdung überhand nehmen an. Du darfst nicht vergessen, wir haben in 14 Playoff-Spielen mehr Eishockey gespielt wie der amtierende Meister.
Ja.
Der Rasmus ist um Gottes Willen, ich will ihm da jetzt nichts unterstellen, aber er ist auch schon ein bisschen älterer Torhüter und er hätte sich fast nicht professioneller verhalten können. Er hat immer wieder performt, er hat immer wieder Energie gebracht, er hat immer wieder abliefern können und sicher ist ein mentaler Druck enorm, natürlich, aber das Körperliche, sich immer wieder so vorbereiten zu können, dass man 2 Tage, nachdem man 1,5 Eishockeyspiele in den Beinen hat, wieder frisch an den Start gehen kann, ist, glaube ich, das Beeindruckendere.
Genau auf das wollte ich auch hinaus. Er hat ab 8. Jänner jede Partie gestartet. Das sind 28 Spiele bis zum Saisonende, 28 Spiele in Folge.
Mhm.
Das ist unglaublich, das ist wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad auch einzigartig in diesen Sphären, sage ich jetzt einmal, vom Playoff. Mhm. Wie ist das nicht zu viel?
Es hat funktioniert.
Ja, richtig.
Ich hoffe für mich nicht, dass das jetzt so der Rhythmus sein wird, dass der Rasmus so 20 bis 25 Spiele spielt und ich dann wieder mal 1 bekomme. Nein, aber Spaß beiseite. Das meine ich ja, man berücksichtigt in der Situation nur die Playoffs. Dass meine Verletzung Anfang Jänner passiert ist und ich dann wieder zu 100% fit zu einer Zeit war, wo es für uns um Heimeis oder Auswärtseis gegangen ist.
Mhm.
Er hat einfach fast knapp 4 Monate alleine auf geschultert und das durchzogen. Und das verlangt viel Professionalität und Disziplin. Und glaube ich, hat auch der Mannschaft bewiesen, dass der Siegeswille, aber wenn es sehr hart wird, ungebrochen bleibt bei ihm. Mhm. Und das ist ein Riesenausrufezeichen, meiner Meinung nach.
Hat er irgendwas umgestellt vor dieser abgelaufenen Saison? Weil in den Jahren zuvor ist es ihm, und das ist jetzt nur der Blick von außen, der ahnungslose Blick von außen bis zu einem gewissen Grad. Vor 2 Jahren war es im Pre-Playoff, ist es auch gegen Graz gegangen. Da hast dann du gespielt in der entscheidenden Partie. Du hast die Serie gegen Bozen begonnen. Oder hat er begonnen gegen Bozen? Weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall bist du auch gegen Bozen im Viertelfinale, wo es auf 7 Spiele gegangen ist, hast du auch Partien bekommen. Weil er davor, gefühlsmäßig zumindest, zu viele Partien bekommen hat. Weil er ein bisschen überspielt gewirkt hat. Gegen Salzburg im Vorjahr, wie es im Viertelfinale nach 5 Spielen geendet hat, bist du dann auch zum Einsatz gekommen, weil er nicht auf Höhe des Spiels gewirkt hat. Ist es nur ein subjektiver Fehleindruck von mir oder hat er tatsächlich an sich irgendwas verändert, gearbeitet und dass es dieses Jahr so aufgegangen ist? Weil das war ehrlicherweise, vor dem Playoff war das mein größtes Bedenken, dass er schon so viele Spiele im Gang bestritten hat, bevor es in die Playoffs gegangen ist.
Wieder, ich habe über das nicht wirklich mit ihm gesprochen, aber ich glaube, dass nach einem gewissen Zeitpunkt, wenn klar wird, es kommt keine Hilfe, ich gegen alle anderen, dass man da dann entweder untergeht oder mit dem den nächsten Schritt machen kann. Und ich glaube, das ist ihm bravourös gelungen.
Absolut.
Durch meine Verletzung. Ich kann jetzt nur mutmaßen, gleich wie du. Gegen Salzburg ist eine schwierige Serie. Es sind immer andere Spiele, es sind andere Gegner. Auch das Verhalten unserer Mannschaft war ein anderes.
Absolut.
Im Jahr zuvor wie heuer in den Playoffs.
Absolut.
Und das muss man auch immer mit als Faktor einbeziehen. Und es gibt Spiele, wo man einfach nicht gut ausschaut, obwohl man eigentlich kein schlechtes Spiel gespielt hat. Und es gibt Spiele, wo man sich denkt, oh, mit einem blauen Auge davon kommen und auf einmal ja, am nächsten Tag klatschen alle in die Medien und sagen, überragende Leistung. Und du denkst nur, ich habe keine Ahnung, wie wir das Spiel gewonnen haben. Ich weiß nicht. Und ja, er hat, wie ich vorher schon gesagt habe, er hat die Verantwortung geschultert, hat das, den Rucksack sich umgeschnallt und hat ihn einfach nicht mehr hergeben. Und das muss man ihm hoch anrechnen. Und Vergleich ist da immer extrem schwer. Von einem Jahr zum nächsten hat man schon Verletzungen, kommt man vielleicht nie wieder zu 100% zurück. Was ist die familiäre Situation?
Es spielt so viel mit.
Es sind zwischen 8 und, wie ich vorher gesagt habe, 9,5 Monaten. Das ist so eine lange Zeit, da kann so viel passieren. Und Leute machen immer den gleichen Fehler, gerade wenn es um Torhüter oder um Schlüsselspieler geht. Es sind immer Momentaufnahmen. Wenn einer jetzt 4-5 Spiele in die Playoffs nicht performt hat, hast du es dann schwierig. Dass der aber einer von den Hauptgründen war, dass wir in die Playoffs kommen sind,
natürlich,
wird dann schon wieder relativiert. Und da tue ich mir immer ganz schwer, wenn solche Fragen, egal wie ehrlich das Interesse dahinter ist, du kannst das nicht definitiv beantworten.
Natürlich nicht. Das mutmaße ich, also das verlange ich gar nicht von dir.
Nein, ich kann auch nur mutmaßen. Ich wollte das jetzt nur kurz nochmal erläutern von meiner Perspektive aus. Ja, wenn er was geändert hat, ich hoffe, dass er es heuer genau gleich gemacht hat und dass alle noch ein bisschen 5-6% gefunden haben über den Sommer und dann bin ich sehr interessiert oder sehr gespannt, was die neue Saison für uns bringen kann.
Es ist dieser ganze Gedankengang würde ja so nicht stattfinden, wenn er nicht so eine unglaubliche, in den Playoffs so eine unglaubliche Konstanz gezeigt hätte. Es war das erste Spiel gegen Graz, wo Graz 9 Tore erzielen hat können, wo ihm vielleicht das eine oder andere passiert ist, sage ich jetzt einmal, das er wieder zurückhaben wollen hätte. Und die Partie in Klagenfurt, wo du dann übernommen hast. Aber alles andere war unfassbar konstant und jeder Journalist oder jeder Experte, mit dem wir gesprochen haben, war der Meinung, vor allem gegen Graz, der Unterschied in der Serie war der Goalie. Weil der Rasmus hat uns einige Partien gewonnen und der Goalie der Grazer war halt zwar gut, aber nicht überragend. Ja, das war jetzt eigentlich nicht einmal eine Frage.
Ich kann nur zustimmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Halbfinalserie, ich kenne Sebastian jetzt mittlerweile auch schon seit Jahren. Und
warst du in Graz mit ihm?
Beide Jahre,
genau. Beide Jahre, okay.
Und er ist ein hervorragender Goalie, sehr erfahren, viel Playoff-Erfahrung. Aber wenn wir Goalies tauscht hätten, weiß ich nicht, ob wir auf 7 Spiele kommen werden. Muss ich da auch ganz ehrlich sagen.
Bin ich deiner Meinung.
Und das ist eine wunderschöne Zurückführung jetzt auf das, was ich vorher gesagt habe. Es macht einen großen Unterschied. Und egal, was war, wie er an diesem Punkt mental und körperlich gekommen ist, es hat uns extrem geholfen und es war das, was wir ja vielleicht die Jahre davor nicht von ihm oder von allen bekommen haben, und das hat sich einfach gezeigt, dass der nächste Schritt gemacht wurde von vielen. Mhm.
Schmerzt es für dich persönlich, dass du im Prinzip nur diese eine Partie bekommen hast?
Boah, das tut immer weh. Im Endeffekt, egal, umso älter, dass ich werde in meiner Karriere, umso schwieriger wird es, die Euphorie und die Freude und die Leidenschaft über die Playoffs überwiegen zu lassen gegenüber dem, dass man sagt, aber ich will halt auch. Und umso heller das Licht am Ende des Tunnels wird, wenn ich das so vage ausdrücken darf, umso bewusster, schmerzhaft bewusster wird man sich darüber, viele Möglichkeiten wird es nicht mehr geben. Das ist auf jeden Fall sehr schwierig mittlerweile. Früher war es Aufregung und boah, geil, Playoffs und hauen wir uns ein und egal, Hauptsache gut und gewinnen. Sicher tut das weh, wenn man sich denkt, aber auf der anderen Seite, für das ist er da. Und ich bin dafür da, dass wenn es bei ihm nicht läuft oder wenn er sich wehtut, dass ich einspringen kann. Und im Endeffekt, unterm Strich, will keiner, dass ich zum Spielen komme. In einer perfekten Welt. Goalie nicht verletzt, Goalie nicht schlecht, Mannschaft nicht schlecht. Alles enge Spiele oder wir sind klar dominierend. Super. Das hat eine Zeit gedauert, bis ich das wirklich annehmen habe können.
Aber es ehrt dich sehr, dass du das in dieser Deutlichkeit und in dieser Ehrlichkeit jetzt aussprichst, weil.
Hat ja ein bisschen gedauert.
Ja, ja, muss man sagen, hat mich jetzt gerade ein bisschen überrascht, weil nicht jeder so ehrlich damit umgeht.
Ja, ist aber de facto so.
Es entspricht ja deinem Naturell als Profisportler, dass du spielen willst.
Natürlich, jeder will spielen.
Sonst wärst du kein Profisportler. Dann wechseln wir, wenn das für dich okay ist, wechseln wir zum Thema Nationalteam, zur WM. Wir haben in Folge 85 über das Nationalteam gesprochen, über die Situation von David Kickert und über die Einbürgerung von Ate Tolvanen. Wie hast du diese WM dann miterlebt und inwiefern hat sich die Situation so entwickelt, wie du es vorausgeahnt hast?
Genauso. Der Kicks hat es ein Jahr vorher bewiesen. Da war der Dave, Madlener und ich auch dabei. Heuer war ein jüngeres
Gespann, also, sage ich jetzt mal, ja.
Es ist ein bisschen verjüngt worden, was absolut, absolut korrekt ist. Und wir haben genug Torhüter, die einmal da mitschauen sollen und sich das anschauen dürfen und auch dabei sein dürfen, wenn Erfolg gefeiert wird. Und ja, ich tue mir schwer. Ich muss da jetzt politisch korrekt sein, natürlich. Wird das unser Nationalteam auf Dauer verbessern? Ich denke schon. Ist es für mich der richtige Lösungsweg?
Der Ate Tolvanen jetzt. Die
Ate Tolvanen, ja, genau. Die Einbürgerung vom Ate.
Genau.
Hilft uns bestimmt. Es ehrt in David auch sehr, dass er so offen den Kampf um die Position annimmt. Aber nach dieser WM, die er jetzt im Endeffekt alleine gespielt hat, stellt sich die Frage:
Braucht man das? Hat
sie Auszeit, oder?
Genau, das war nämlich.
Wir nehmen einen Posten weg, den ein Junge oder ein Österreicher oder Up-and-Comer haben könnte.
Genau.
Und jetzt haben wir einen Eingebürgerten, der im Endeffekt das Gleiche erreichen kann, nur wie der David jetzt komplett ohne.
Genau.
Mit minimaler Hilfe auf dem Goalie-Sektor. Erreicht hat.
Das ist nämlich der Punkt. Der David Kickert hat, obwohl er nicht viel gespielt hat in der Saison, ich glaube im Playoff hat er wieder nichts gespielt, war nicht die erste Saison, wo er im Playoff nichts mehr zum Spielen gehabt hat in Salzburg, aber Und trotzdem bringt er dann im Nationalteam bei der WM solche Leistungen, hat mit Ausnahme der ersten Partie, die der Ate Tolvanen noch bestritten hat, war einer der Faktoren im österreichischen Nationalteam. Mhm. Siehst du das auch so?
Absolut. Wir spielen maximal auf Augenhöhe. Sicher gibt es ein paar, wo wir vom Line-Up her besser sind, aber du spielst trotzdem gegen sehr gute Nationen und gute Mannschaften mit guten Individualspielern. Und es passieren Fehler und wir sind als Nation absolut da, wo wir hingehören, aber nicht abgesichert. Mhm. Und der Kicks hat Top-Partien geliefert, hat sich kaum Fehler geleistet, war konstant und das auf einem extrem zehrenden, straffen, in einem zehrenden und straffen Programm auf sehr hohem Niveau. Und ja, Kudos to him.
Glaubst du, hat sich David Kickert mit den gezeigten Leistungen die Situation auch im Verein mit diesen Leistungen etwas verbessert?
Ich hoffe es, bezweifle es aber.
Okay, weil es ja im Vorjahr in Prag auch davor
war. Es war das Jahr davor, war er überragend in Prag und es hat unter der Saison nicht wirklich viel Veränderung für ihn persönlich gebracht. Mhm. Und man muss beide Seiten anerkennen, wenn man dreimal hintereinander ziemlich unangetastet Meister wird, warum was verändern,
ja,
was funktioniert. Mhm. Es tut mir unheimlich leid, hat er sich verdient, mehr als? Gibt es genug österreichische Torhüter, die sich verdient haben, mehr als? Absolut. Mhm. Ist es eine Business-Entscheidung und wenn er Werkel läuft, läuft.
Genau. Einmal nur Ate Tolvanen. Mhm. Wie heiß bist du auf ihm, weil er das zweite Goalie-Goal geschossen hat und somit der erste Torhüter in der Liga geworden ist, der zwei Torhüter-Tore erzielt hat?
Ja, zart. Das ist ein bisschen emotional, kratzt das schon ein bisschen. Ich habe ja noch Zeit, vielleicht kann ich noch ausgleichen nochmal. Aber hey, es ist trotzdem ein cooles Achievement. Es ist
absolut.
Es ist selten generell, dass das am Torhüter gelingt und dann zweimal in zwei Saisonen.
Ich kann mich erinnern, du hättest aber irgendwann einmal angesetzt.
Absolut.
Es hat eine Situation gegeben.
Zweimal in Linz, ja.
Da habe ich an dich gedacht und in dieser Situation hättest du dir die Scheibe hergerichtet und hast es aber dann, glaube ich, trotzdem über die Bande ausgespielt.
Nein, letztes Jahr habe ich es, vergangene Saison habe ich es einmal direkt in, glaube ich, meinen eigenen Verteidiger geschossen. Das war nicht die klügste Entscheidung in meiner Karriere bis jetzt. Ich glaube, ein oder zwei Jahre davor habe ich mal auf die Stange geschossen. Das ist dann leider ein Icing geworden. Das wäre noch cool gewesen, aber wie gesagt, ich habe ja noch Zeit. Vielleicht können wir noch ausgleichen oder sogar noch eins drauflegen.
Ja, Schauen wir mal. Das war großartig. Wir werden wieder ein bisschen persönlicher. Du hast gesagt, du hast bis jetzt einen schönen Sommer verbracht. Mhm. Wart ihr schon auf Urlaub?
Wir haben uns für Mallorca heuer entschieden. Das war für uns eine super Entscheidung. Es war einfach, man kann viel erkunden. Tochter kommt nach mir, also die hat ja nicht wirklich ein Sitzfleisch, sondern wir brauchen eine Beschäftigung, auch wenn wir uns immer dagegen wehren. Aber wir haben eine gute Zeit gehabt. Wir haben, wie ich vorher kurz gesagt habe, wir haben Freunde gesehen, wir haben Familie gesehen. Wir haben Zeit zu Hause in Salzburg verbringen können. Und ja.
Wenn man nach dem Saisonende als Profi quasi mit Adrenalin vollgepumpt aus den Playoffs noch die Saison, die Sachen in die Ecke stellt, wie viel Pause kann man sich als Profisportler gönnen, bis es wieder in die Vorbereitung für die neue Saison geht? Und wie viel hast du genommen?
Ich habe mir zweieinhalb Wochen Pause ungefähr gegönnt heuer, wo ich wirklich gesagt habe, hey, das war jetzt nicht körperlich, aber es war trotzdem mental schwer. Wir waren sehr viel unterwegs auch, durch das, dass es dann über Übernachtungen vor Playoff-Spielen gegeben hat und man ist wenig zu Hause, man ist viel unterwegs, aber mehr wie zweieinhalb Wochen, maximal drei würde ich sowieso nie nehmen, weil der Einstieg ins Training dann einfach ab einem gewissen Alter zu intensiv wird. Mhm. Und ein bisschen dahin arbeiten und werkeln und mit der Tochter aktiv sein und mit der Familie aktiv sein, wirkt dem eh schon viel entgegen. Mhm. Aber ich glaube, dass das jeder individuell wählen kann, aber ich glaube, die wenigsten machen wirklich länger als ein paar Wochen Pause.
Also ist es schon so kurz, sage ich jetzt einmal.
Ja, es fühlt sich eh wie eine Ewigkeit an. Wenn man so in einem intensiven Zeitplan steckt und alles so vorgetaktet ist und durchorganisiert ist und man, abgesehen von ein paar Nachmittagen, wo keine Spiele sind, dann in den Playoffs die aktiven Spieler lecken Wunden, schauen, dass sie sich wieder vorbereiten können. Du hast eh nicht viel Zeit und Energie auch für Aktivitäten rundherum. Also es ist aus diesem Loch dann, aus diesem Schlauch in dieses Loch der Optionsparalyse zu rutschen, ist eh immer sehr schwierig, weil was tue ich mit meinem Tag jetzt? Vorher bist du sehr, sehr bundesheerlastig.
Ja, genau.
Hier, da, dann, wann, genau. Dort.
Ziemlich durchgetaktet.
Absolut. Und dann spielt man seine letzte Sekunde Eishockey. Und ich kann mich noch erinnern, der Dieter Kalt hat das einmal direkt nach einem Finalspiel gesagt. Ja, das ist halt die große Lehre dann. Egal, wann man ausscheidet, du gehst von es geht um alles zu das war's. Und das ist das muss man auch erst lernen, dass man, wie du gesagt hast, diesen emotionalen Ballast und diesen Stress und die körperliche Erschöpfung, dass man sich selber die faire Zeit gibt, das, wie du vorher angesprochen hast, alles sacken zu lassen, sie nochmal durch den Kopf durchgehen lassen. Und das ist auch eine schöne Zeit, wenn man vieles Revue passieren kann. Man raunst, man rät, man gefreut sich, man hat schöne Erinnerungen, man hat schlechte Erinnerungen. Und das alles aus so kurzer Zeit eigentlich, es ist sehr intensiv.
Ja, man hängt ein bisschen im Vakuum drin wahrscheinlich.
Absolut. Das ist auch schön und dann irgendwann ist der eh langweilig und du musst dann eh irgendwas wieder tun und dann kannst du gleich genauso gut produktiv wieder sein.
Inwiefern hat es heuer geholfen, dass in Linz erstmals bis Juni Eis zur Verfügung gestanden ist?
Ich glaube, das werden wir im Trainingslager merken und der Vorteil ist groß, glaube ich. Ich habe das letztes Jahr gemerkt, wo ich beim Nationalteam dabei habe sein dürfen, so lang und auf gutem Niveau bis Ende Mai trainieren habe können. Es macht einen großen Unterschied, wenn es positiv angenommen wird. Und das ist definitiv der Fall gewesen. Die Jungs haben sich sehr darüber gefreut. Es ist der Verein hat auch extra einen Skating-Coach hergebracht. Das ist, glaube ich, auch immer ein cooler Input für Spieler, die das nicht so regelmäßig haben, wo wir doch Torhüter jeden Tag geführt mindestens 15 Minuten bis zu 30 Minuten Torhütertraining genießen können.
Das war Finne, oder?
Ja, genau. Genau, ja. Und was ich so gehört habe, waren die Jungs happy, hat einen guten Job gemacht, der hat ihnen einen coolen Input geben können, was sie sich auch selber mit haben nehmen können. Ich glaube, dass es auch für unsere Coaches immer cool ist, wenn man neue Ansichten und so bekommt von außen. Und ich habe es genossen. Es ist natürlich, es verändert deinen Rhythmus, deinen gewohnten, wie es jetzt die letzten Jahrzehnte bei mir fast war.
Ja.
Das mit Saisonende.
Hast du bei deinen Stationen davor, hast du auch nie Sommereis gehabt, oder?
Außer
Salzburg wahrscheinlich.
Auch noch nicht.
Ah, wirklich?
Auch noch nicht. Ja, es gab die Akademie noch nicht, wo ich in Salzburg war. Wir waren ja Generation 1, blöd gesagt jetzt.
Ja.
Bei uns hat es nur betreutes Wohnen gegeben und wir sind normal in die Schule gegangen und im Volksgarten ist dann auch irgendwann Sicherung außergenommen worden, blöd gesagt.
Ja, okay.
Wir sind immer wieder mal, wo wir in Graz waren, sind wir zum Beispiel nach Maribor gefahren und haben uns selber Eis organisiert oder ich war mal in Gmunden ein paar Tage am Eis oder so. Das habe ich schon immer geschaut, dass ich ein bisschen ein Eis kriege.
Ja.
Aber die Regelmäßigkeit und die Länge des Angebotes direkt vor der eigenen Haustür hat auch ermöglicht, dass man dann gesagt hat, hey, heute passt es mal nicht. Ja. Heute ist mir meine Kraftkammer, mein Trockenbereich wichtiger. Ich weiß, dass ich jetzt nur wochenlang dieses Angebot regelmäßig habe. Und ich glaube, dass ich das gerade früh in der Saison positiv auswirken kann auf viele, weil du nicht diesen extremen Trockenstart wieder hast.
Ja, genau.
Für viele.
In der Zwischenzeit ist dein Goalie-Coach Jürgen Penker nach Miami gereist. Aus eigentlich aus einem positiven Grund. und auch um zu arbeiten quasi für die Florida Panthers. Er hat das Development Camp mitgeleitet und hat seine, glaube ich, seine Stanley Cup-Ringe in Empfang genommen. Wie?
Den ich noch immer nicht live gesehen habe.
Wirklich?
Schrecklich.
Schrecklich?
Schrecklich.
Ja, ich
war noch fragen. Nie so nah am Stanley Cup-Ring dran und dann zeigt mir mein eigener Dorman drinnen nicht.
Ja, das ist weiß ja...
Weiß ich nicht, das ist der Gollum oder wie?
Aber er hat ihn schon, oder?
Ich glaube, dass es jetzt mit rübergenommen hat, ja.
Ja, genau. Ja. Genau. Weil bei unserem Vorgespräch, also bei unserer vorletzten Episode, haben wir ja mit ihm gesprochen und dann hat er gesagt, ja, letztes Jahr ist es sich nicht ausgegangen und jetzt hat er heuer beide, wieder beide bekommen oder würde er beide bekommen. Und tatsächlich, ja genau, er hat irgendein Foto gepostet, wo zwei so kleine Schachteln zu sehen waren. Vielleicht war es das.
Ich hoffe, dass ich einen Anruf jetzt zum bald auf Kaffee und Kuchen kriege, dass ich mir die Babys einmal anschauen darf.
Wie hast du ihm gratuliert? Oder hast du ihm gratuliert?
Ja, wir haben jetzt gerade vor ein paar Tagen telefoniert. Er hat mich angerufen und natürlich freue ich mich riesig. Er hat dann nicht selber gesagt, dass alleine in einer NHL-Mannschaft aktiv Posten zu sein und aktiv beitragen zu können, für ihn noch immer das Größere an dem Ganzen ist. Mhm. Aber ich glaube, dass in ein paar Jahren das, wenn es dann schon mal ein bisschen im Regal gestanden sind und jeder die gesehen hat, dass das schon was sehr Besonderes ist.
Ich glaube ja.
Ich kenne nicht viele Österreicher, die zwei daheim stehen haben. Von der
gibt's auch nicht.
Schwierigsten Trophäe, die man im professionellen Sport, glaube ich, gewinnen kann.
Mhm.
Hintereinander.
Back to back.
Ja, back genau. to back, genau. Weil einmal alle 4-5 Jahre ist ja langweilig.
Genau.
Ja.
Was nimmt er von dort? Weil wir gesagt haben, Development Camp in der NHL, war er mit dabei, mit am Eis. Merkt man das? Er war ja in den Vorjahren auch schon dabei. Merkt man das, wenn er von diesen Camps zurückkommt? Merkt ihr das als Torhüter, dass er irgendwas, wieder was Neues aufgeschnappt hat oder dass er irgendwas anders macht?
Der Panks liebt Eishockey. Über alles. Und das merkt man. Und ich glaube natürlich, dass er sehr guten Input dort auch bekommt. Aber alleine durch seine Leidenschaft zu dem Sport, er wird sich sowieso auch ohne dieses Netzwerk weiterentwickeln. Er hat vorher mit international renommierten Tormann-Trainern Camps geleitet, er hat gefachsimpelt, er redet mit vielen verschiedenen Leuten. Natürlich trifft er jetzt noch mehr durch seine zusätzlichen Aufgaben bei Florida, aber ich bin mir sicher, dass auch ohne dieser Bühne jetzt trotzdem Weiterentwicklungen und Modernisierungen und Anpassungen und es wird sie trotzdem immer was tun.
Okay. Wir haben einen Tag vom Pressesprecher der Black Wings, Servus Michi, empfohlen bekommen, dass wir den ein bisschen anteasern in dieser Podcast-Folge. Es ist der Freitag, der 8., der 8. August. Dann steht der offizielle Trainingsauftakt mit den Fans an. Wie sehr freust du dich auf diesen Tag?
Sehr, weil es dann endlich wieder der Startschuss zu was Neuem ist. Und das ist was ich jetzt immer mehr und mehr schätze im Eishockey. Die Karten werden wieder neu gemischt. Egal wie dominant eine Mannschaft in einer Liga ist, egal was die eigenen Erfolge mit einer Mannschaft in der vorhergegangenen Saison ist oder waren, es zählt nicht mehr. Es gibt wieder einen sauberen Tisch, alle setzen sich hin und jeder bringt das, was er hat. Das mit unseren Fans feiern zu dürfen, sage ich jetzt schon fast, ist extrem cool und schätzen, glaube ich, alle. Und diese Aufbruchstimmung, diese Euphorie, nicht nur in der Kabine, nicht nur in der Mannschaft, du hast wieder neue Teamkollegen, es verändert sich jedes Jahr was. Man spürt das im Umfeld auch. Jetzt nicht im Direkten von uns, sondern meine Tochter hat mich jetzt schon gefragt, wann geht's denn eigentlich bei dir wieder los? Weil irgendwie könnte man wieder mal in die Eishalle gehen, so ungefähr. Papa, komm! Und ja, natürlich mit ein bisschen am weinenden und am lachenden Auge, weil der Sommer ist eine wunderschöne Zeit.
Mhm. Bist du ein Sommermensch?
Nein, ich bin kein Hitzemensch.
Okay.
Aber den Sommer als Eishockeyspieler Sommer,
okay,
absolut, du bist flexibel, du siehst Freunde, die du lange nicht gesehen hast, du hast viel Zeit für die Familie, du trainierst natürlich, aber du hast die Verpflichtungen am Abend, an Wochenenden, Auswärtsreisen und das Mühseligere am Eishockey hast du halt einfach nicht. Du hast eigentlich nur das Schöne am Eishockey. Du gehst mit deinen Jungs trainieren, du schaust, dass du besser wirst und gleichzeitig hast du den Freiraum an freien Tagen dann coole Sachen zu erleben mit Freunden, mit Mitspielern, mit der Familie. Mhm. Aber die ganze harte Arbeit macht sich dann erst bezahlt, wenn man wieder die Ausrüstung anlegt und aufs Eis gehen kann. Und das ist immer ein cooler Startschuss, wenn man das eben, wie ich vorher gesagt habe, mit Fans und der Eishockey-Gemeinschaft begrüßen darf und sie dann wieder richtig schön selber quälen kann, nachdem das erste Fest gefeiert wurde.
Mhm. Andreas Christler hat bei seiner Vertragsverlängerung gesagt, dass man in einem späteren Stadium der Karriere mehr Feuer entwickelt, weil einem bewusst wird, dass das Profi-Dasein früher oder später zu Ende gehen wird. Ist es bei dir auch so, wohlwissend, dass du, glaube ich, eine Spur jünger bist als ich, oder?
Na, älter.
Älter?
Mhm, ich bin 89 geboren.
Aha, du bist ein 81er. Er ist ein 90er.
Mhm. Nein, 91, glaube ich.
Nein, ich glaube, er ist ein 90er, August 90. Ziemlich okay. Sicher.
Ich bin mit Geburtsjahren sehr schlecht. Ja. Ich weiß
auch nur deshalb, weil ich ein 90er bin.
Also, okay.
Ja, genau.
Ja, ich weiß, wer ungefähr in meinem Alter ist und plus minus 2-3 Jahre bist gleich alt wie ich.
Okay.
Das ist so meine Kategorisierung.
Ja,
ist
gut.
Aber nein, ich habe das vorher eh kurz angesprochen gehabt, da wo es um die Playoffs gegangen ist. Natürlich. Erstens ist es das, was ich vorher bei meiner Verletzung angesprochen habe. Dass man sich immer wieder selber beweisen kann, ich hab den Biss noch, ich hab noch immer keine Angst davor, dass ich mich quäle und auch wenn es mal kacke ist, Entschuldigung, unangenehm ist.
Alles gut.
Und schwierig und anstrengend und man will es trotzdem noch unbedingt machen, das ist immer ein cooler Beweis an sich selber. Mhm. Und zweitens, wie du vorher gesagt hast, der Andi hat das angesprochen, du weißt nicht, wie lange es noch geht. Wir sind alle, oder der Andreas und ich und auch ein paar andere Ältere, du bist auch performancetechnisch nicht gut genug eine Saison entfernt, auch Verletzungen entfernt von einem Karriereende. Und das wird dir halt viel drastischer bewusst, wenn du dann einmal so Richtung Mitte 30 kommst, wenn du weißt, boah, ich mache das jetzt schon echt lang. Hast du
der Saison.
Der Vorhang also kann jederzeit fallen. Ich glaube, dass du natürlich mental viel zusammengeräumter bist in dem Alter dann, falls es so weit kommen würde. Aber zu dem, was ich vorher noch mal anschneiden wollte, es war bei mir in die Playoffs heuer auch. Es ist was ganz Besonderes, das da passiert und du willst da unbedingt teilhaben. Mhm. Und das ist mit Ende 20 ein ganz anderes Bedürfnis und Verlangen, wie dann vielleicht mit Anfang bis Mitte 30. Definitiv, da kann ich ihm nur recht geben.
Mhm.
Zustimmen.
Beipflichten.
Beipflichten, danke genau. Sehr.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir für deine eigene sportliche Zukunft wünschen? Dass du dieses Feuer nicht verlierst. Oder wäre es was Konkreteres?
Ich muss kurz überlegen, das ist eine sehr weite Frage. Was ich mir für meine Karriere auf jeden Fall nochmal wünschen würde, egal wie lang sie geht, nochmal eine Finalteilnahme. Alleine wirklich diesen endgültigen Nervenkitzel zu haben, weil auch wenn man super Viertelfinale spielt, auch wenn man bis in Spiel 7 im Halbfinale kommt, du bist trotzdem einer von den besten Verlierern nur. Mhm. Und das kratzt mir an einer Stelle, wo ich selber nicht hinkomme. Mhm. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen und natürlich körperliche Wehwehchen und Leiden und Verletzungen werden. Mhm. Man kann sich nicht aussuchen, aber wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich mir wünschen, dass ich verletzungsfrei bleibe. Mein Umfeld natürlich auch und einfach, dass wir erfolgreiche und positive Saison abschließen können.
Du hast schon einmal ein Finale Spiel 7 gespielt.
Mhm.
Ich glaube, du bist da in die Verlängerung gegangen in dieser Partie, oder? Ja.
Mhm.
Wie sehr würde es dich reizen? Was würdest du eintauschen dagegen, dass du sowas nochmal erleben dürftest?
Viel, sehr viel. Speziell an dem Punkt eben, um den wir uns jetzt eigentlich gerade drehen, gegen Ende der Karriere hin, wenn du merkst, es wird nicht mehr viele Möglichkeiten geben. Viel, definitiv. Was ich genau hinlegen würde, keine Ahnung. Das hängt natürlich, schwierig.
Ja,
ich kann jetzt nicht sagen, mein Erstgeborenes ist vielleicht ein bisschen drastisch, aber vor 5-6 Jahren nicht mehr auf Urlaub dafür, zu 100%.
Wirklich?
Absolut. ja, einiges schwierig. Was darf ich jetzt sagen, was ist jetzt da sozial akzeptiert? Was darf ich jetzt sagen und wie ehrlich kann ich jetzt sein? Normalerweise bin ich recht ehrlich, aber ja.
Ziemlich viel, das ja, merkt man schon. Ja.
Es juckt, es brennt, absolut. Egal in was für einer Kompetenz, das nochmal erleben zu dürfen ist. Wenn du so jung bist, das ist sehr überwältigend. Es passiert so viel gleichzeitig und du kannst das gar nicht richtig einordnen und in dem Ausmaß schätzen, in dem ich es genießen und schätzen, in dem ich es jetzt, glaube ich, mitnehmen könnte.
Mhm. Alles klar. Wir sind mit diesen schönen Worten und mit diesem Wunsch sind wir natürlich am Ende unserer Folge angekommen. Wir wünschen dir, dass dein Wunsch in Erfüllung geht. Wir wünschen dir, dass es in ein F7 Overtime geht mit deiner Beteiligung. Und sagen danke für deine Zeit, die du dir jetzt genommen hast. Und weiterhin alles Gute und alles Gute für die neue Saison. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken und auch an unseren Partner Livis, der geht hiermit noch ein herzliches Dankeschön. Unseren Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at/blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at/eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch im Sommer im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiederhören.
Wird euch.